Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute jährt sich der Amoklauf von Winnenden zum 10. Mal. Ein 17-Jähriger hat heute vor 10 Jahren in Baden-Württemberg 15 Menschen ermordet, erst in seiner ehemaligen Schule und dann auf der Flucht. Am Ende hat er sich selber erschossen. Und zum 10. Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden haben sich heute hunderte Menschen zusammengefunden, um der Opfer zu gedenken. Schüler der Realschule haben zum Beispiel von dort aus eine Menschenkette gebildet zur nahegelegenen Gedenkstätte. Und dort haben dann Angehörige und Bewohner der Stadt Winnenden zum Trauern zusammengefunden. Britta Bannenberg war heute Morgen auch dabei. Sie ist Professorin für Kriminologie an der Universität Gießen. Sie hat nach dem Amoklauf in einer Kommission mit daran gearbeitet, Mittel zu finden, um solche Amokläufe zu verhindern. Schönen guten Tag, Frau Bannenberg.
Guten Tag.
Frau Bannenberg, was waren Ihre Eindrücke heute in Winnenden?
Es war heute sehr bewegend, sehr emotional und auch sehr positiv, das Ganze in der Schule vor allem zu erleben. Also ja. Sehr beeindruckend.
Positiv.
Positiv, weil trotz des Gedenkens und der traurigen Momente das Leben der Schüler und Schülerinnen so stark zu spüren war. Sie haben sich sehr engagiert, die Gedenkfeier mitzugestalten. Es wurde Musik gespielt. Sie haben ein Musikstück aufgeführt von Pink Floyd. Das war Wahnsinn. Sie haben Blumen in Vasen drapiert, die Namen der Getöteten verlesen und das alles sehr würdevoll und waren voll dabei.
Warum war es Ihnen wichtig, heute auch dabei zu sein?
Weil Amoktaten und Mordtaten nicht nur daraus bestehen, dass man den Täter und seine Tat analysiert, sondern auch die Folgen, die solche Taten für die Opfer, für die Gesellschaft, für Institutionen wie etwa eine Schule, einen Ort mit sich bringen, weil mich auch interessiert, wie leben Menschen weiter, die so etwas erlebt haben? Und was kann die Forschung vielleicht auch dort beitragen?
Was kann denn die Forschung dort beitragen? Bleiben wir doch zunächst einmal bei den Opfern, bei den Angehörigen, beim Umfeld.
Man weiß heute, dass Traumatherapie nicht Traumatherapie ist. Also nicht jeder Mensch, der so etwas erlebt hat oder der sein Kind verloren hat, der Angehörige verloren hat, ist auf Dauer traumatisiert mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, aber ein erheblicher Teil eben doch. Und man weiß, dass bestimmte Therapieformen dort sehr viel besser helfen als andere. Und allein dieses Wissen, ja, trägt wahrscheinlich mit dazu bei, dass man sein Leben besser bewältigt und diesen Emotionen, die getriggert werden können, nicht einfach hilflos ausgeliefert ist. Es trägt auch dazu bei, dass man seine Träume vielleicht noch verwirklichen kann und weiter seinen Beruf ausübt oder als Schüler, der damals dabei war, überhaupt weitermachen kann.
Was ist Ihr Eindruck, wie wichtig ist dabei diese so schwierige Frage, nämlich hätte das verhindert werden können?
Das ist eine ganz entscheidende Frage. Die Kriminologie forscht ja letztlich zu den Ursachen von Taten und damit eben auch von solchen Mordtaten, um auch die Frage zu beantworten, kann man Taten verhindern? Und man kann Amoktaten verhindern. Diese seltenen Taten sind dadurch gekennzeichnet, dass die Täter im Vorfeld der Tat monatelang gewisse Zeichen aussenden. Und das bedeutet, man kann erkennen, dass sie sich mit der Vorbereitung, mit der Planung einer solchen schrecklichen Mordtat beschäftigen. Und wenn man diese Zeichen erkennt und zusammenführt, interveniert mit Polizei, Psychiatrie und dem sozialen Umfeld, dann lassen sich diese Taten verhindern.
Was sind denn die Zeichen, auf die ich achten sollte?
Die Täter sind, anders als man das vielleicht so in der Bevölkerung denkt, nicht im Vorhinein auffällig mit Gewalt und Aggressionen, sondern im Gegenteil. Das sind sehr stille Charaktere mit wenig oder gar keiner Emotionalität, die keine Empathie haben, also kein Mitgefühl für andere, die häufig andere für ihr Gefühl verantwortlich machen, dass sie sich beeinträchtigt, gedemütigt, schlecht behandelt fühlen. Das ist eine bestimmte Form von Persönlichkeitsstörung, die bei fast allen vorliegt, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit paranoiden Elementen, mit emotionaler Kälte. Das Problem ist, dass solche Charaktere anfangen, andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, dass es ihnen nicht gut geht. Und daraus erwächst dieser Hass. Und sie fangen dann jahrelang an, sich mit anderen Tätern zu identifizieren. Und das lassen sie erkennen. Sie lassen Sympathien für Tötungsdelikte, vor allem spektakuläre Tötungsdelikte, für Terrorakte, für Amoktaten erkennen. Und das spürt das Umfeld.
Und dann, was kann ich dann tun? Sie zum Beispiel beraten ja oder Sie betreiben eine Beratungsstelle, an die ich mich wenden kann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich so einem Menschen begegne. Was passiert dann, wenn ich mich an Sie wende?
Im Wesentlichen geht es darum abzuklären, ob der Anrufer, die Anruferin zu Recht besorgt ist. Manchmal ist das nicht der Fall. Etwa 20% der Fälle, da ist man zu Unrecht beunruhigt. Und das ist ja auch schon eine wichtige Information. Aber in den meisten Fällen nehmen die Anrufer schon wahr, dass vielleicht eine Gefahr droht. Und dann geht es eben darum, irgendwann die Polizei einzuschalten oder auch psychiatrische Abklärungen zu veranlassen. Oder wenn sich ein solcher Mensch vielleicht schon in der Psychiatrie befindet, Hinweise zu geben, wie man mit einer solchen Person umgehen kann und damit vielleicht eine Gefahr für die Zukunft ausschließen kann.
Und das ist dann von Fall zu Fall natürlich unterschiedlich, ob Polizei oder psychologische Betreuung.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Man muss auf den Einzelfall genau eingehen, Informationen zusammentragen. Und weil diese Taten so selten sind, ist unsere Forschung da sehr nützlich, weil wir relativ gut sagen können, was die Anzeichen sind und wie sie sich bemerkbar machen.
Die Schusswaffengesetze sind ja nach dem Amoklauf von Winnenden verschärft worden. Sind denn Waffen das Entscheidende dafür? Wir hatten ja zum Beispiel vor knapp 3 Jahren den Fall von München, wo sich dann ein Amokläufer eine Waffe über das Internet besorgt hat.
Ja, der Amokläufer von München hat sie sogar über das Darknet besorgt, weil er sie ja natürlich nicht legal über das Internet erwerben konnte. Und diese Gefahr besteht natürlich, dass sich Menschen illegal Waffen besorgen. Und da ist das Darknet ein Problem. Aber trotzdem sollten wir in Deutschland daran festhalten, das Waffenrecht für Private so restriktiv wie möglich zu halten.
Frau Bannberg, wir diskutieren im Zusammenhang mit solchen Amokläufen auch oft über Mobbing. Es wird auch oft diskutiert über Computerspiele, die Gewalt fördern. Welche Rolle spielen die bei diesen Menschen, die ja, wenn ich sie richtig verstehe, von vornherein schon so Veranlagung haben, dass sie zu Gewalt neigen könnten?
Also Mobbing spielt keine Rolle. Alle Täter fühlen sich gemobbt, schlecht behandelt, nicht gut behandelt. Das gilt für die jungen Täter ebenso wie für die erwachsenen Täter. Aber Mobbing ist niemals die Ursache für Amoktaten. Das wird völlig verkannt. Und das konnten wir durch die intensiven Fallanalysen herausbekommen. Die Ego-Shooter sind ebenfalls keine Ursache von solchen Taten. Das heißt, niemand, der viel Ego-Shooter spielt, kommt in dem Moment auf die Idee, er könnte es mal in die Realität umsetzen. Sondern es ist umgekehrt. Die Charaktere, die schon daran denken, vielleicht Menschen töten zu wollen und dann intensiv über Jahre sich mit Ego-Shootern beschäftigen, die nehmen sozusagen im virtuellen Spiel die Realität vorweg. Und das betrifft zum Glück nur sehr wenige Menschen.
Britta Bannenberg, über 10 Jahre Winnenden und was getan werden kann, um einen Amoklauf wie diesen zu verhindern. Frau Bannenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.